Und sagte, was, wohin gehst du, nach Heuchelheim? Pass mal auf, warum heißt das denn Heuchelheim? Nein, keine Sorge, ich war dort vor 10 Jahren. Das sind keine Heuchler, es heißt nur so. Aber mal so auf eine Idee zu kommen, du musst wahrscheinlich auch einen positiven Grund haben, warum das so heißt, denke ich mal. Auf alle Fälle, es ist toll, hier so viele Leute zu sehen, die Interesse für Israel zeigen, die Sonntag zum Gottesdienst kommen und wollen mehr erfahren, was Gott tut und was Gott in Bezug auf Israel tut, weil da geschieht viel, viel, viel. Er hat mir, wie viel haben wir gehabt? 2, 3 Stunden hast du mir gegeben? Da würde auch nicht reichen, um alles zu erzählen, was dort geschieht. Ich werde nur so einen Vorgeschmack geben und ich hoffe, das wird euch dazu anreizen, demnächst nach Israel zu fliegen und euch das selbst mal anzusehen. Das ist ganz anders, als was man sonst über Israel hört, in den Medien, in den Kirchen, komplett was anderes. Und deswegen ist es immer wichtig, sich das selbst anzusehen. Und die Medien sind, vor einem Monat war ich auch hier, auch bei diesem Freund vorbeigegangen, der sagte mal, Doran, wie bist du denn gekommen? Ich habe gehört, ihr seid in einem Klimalockdown in Israel. Hä? Ich war allein unterwegs, ich habe sie angerufen, hast du was von einem Klimalockdown gehört? Nee, in Israel. Das war hier in verschiedenen Zeitungen in Deutschland, dass es so heiß war bei uns, dass wir einen Lockdown für Klimalockdown gemacht haben, 5 Tage wir nicht aus den Häusern durften. Keine Ahnung, wurde überhaupt nicht diskutiert, war überhaupt nicht im Gespräch. Und hier wurde es veröffentlicht in den Medien. Deswegen, also passt auf, was ihr in den Medien lest oder welche Medien ihr lest oder dass ihr vielleicht mehr in der Bibel lest als in den Medien. Das Buch ist aktueller als jede Tageszeitung, die wir morgen wieder wegschmeißen. Amen. Ja, und so habe ich auch schon über 22 Jahre eine ganz, ganz spezielle Berufung von Gott bekommen. Und das mache ich auch, das hast du schon eben so ein bisschen erklärt. Und so oft wollte ich diese Berufung hinschmeißen. Das ist nicht so einfach, so eine Berufung zu haben, über Israel zu predigen. Da machst du dir sehr viele Feinde und bist nicht beliebt überall. Angriffe von überall bekommst du, aber Gott gibt natürlich auch extra Kraft noch dazu und motiviert immer neu. Also meine Berufung ist, die Christen in den Nationen wach zu rütteln. Also ich bin heute hier, um dich wach zu rütteln. Ihr seid noch ein bisschen verschlafen. Aber in Bezug auf Israel, weil da geschieht so viel. Und genauer gesagt, Gottes heutige Erfüllung seiner Verheißungen im modernen Israel zu verkünden. Das ist meine Berufung. Und ab und zu ringe ich richtig mit Gott und will diese Berufung loswerden und will einen normalen Job haben. So, wo man einfach mal morgen zur Arbeit geht, abends zu Hause, Beine hoch und so weiter. Aber das funktioniert nicht so ganz. Und so, ich komme mir manchmal vor wie Jonah. Der abhaut von der Berufung, Gott zieht ihn immer wieder zurück und spuckt ihn an irgendeine Küste. Und eines Tages hatte ich auch so eine Phase, ich dachte, Gott, ich habe jetzt mal ausgerechnet, ich habe gerade 3500 Vorträge oder Predigten hinter mir, 20 Jahre Predigtdienst, das ist so alles schöne runde Zahl, kann man ja irgendwie jetzt so abschließen. Das wollte ich Gott erklären und ich bin dafür in die Wüste gegangen. Und in der Wüste, da ist alles so ruhig, ohne Handy, ohne Frau, ohne Kinder, einfach nur ich und Gott und Bibel. Und wenn du alles andere weglässt, was dazwischen reden oder dir was reinreden kann, dann kann Gott richtig laut zu dir sprechen. Und nicht, weil er dann lauter spricht, er spricht genau das gleiche Volume, nur dann hörst du ihn klarer und deutlicher und lauter, weil alles andere Geräusche wegbleiben. Und das habe ich gemacht, bin in die Wüste Sinai gegangen, dachte mal für 3 Tage und bin dort angekommen, habe ich da hingesetzt und dann überlegt, was soll ich jetzt mal lesen? Ich kann ja nicht die ganze Bibel in 3 Tagen lesen. Und als ich gerade überlegte, was soll ich lesen, dann kam ein Kamel mit einem Beduinen vor mir vorgeritten. So richtig mit dem Beduinengewand, so idyllisch, ist vor mir geritten. Und dachte ich, oh Mann, super, Auszug aus Ägypten, den lese ich mal. Obwohl ich den schon kenne und bei jedem Feiertag in Israel wird das gefeiert, wird der Auszug aus Ägypten erwähnt. Und trotzdem habe ich den festen Eindruck bekommen, das lese ich mal wieder. Zweite Mose. Ja, ich lese jetzt nicht den ganzen Auszug aus Ägypten vor. Aber da ist mir ein Bibelvers aufgefallen, wo ich ein Wort übersehen habe, all die Jahre, wo ich das gelesen habe ständig. Und zwar, als die Kinder Israel ausgezogen sind aus Ägypten, da steht ein Vers in 2. Mose 12, Vers 38. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen. Und dieser Begriff Mischvolk kommt einmal in der Bibel vor und hier. Mischvolk, das heißt verschiedene, von verschiedenen Nationen. Also nicht Israeliten. Manche Übersetzungen schreiben nicht Israeliten. Auf alle Fälle, alle anderen, nur nicht die Israeliten. Die sind ja ausgezogen und da sind auch andere, die nicht dazugehörten. In der Vergangenheit haben sich diesem Volk Israel, den Sklaven, angeschlossen, in die Wüste zu ziehen. Ich wusste das. Das war mir bekannt. Aber dass das viele waren, das war mir neu. Also ein paar Verrückte gibt's ja immer irgendwo. Aber wenn da steht, viel Mischvolk hat sich dem Volk Israel angeschlossen, da muss ja irgendwas dran gewesen sein, warum ein freier Ägypter sich einem Volk Sklaven anschließt, nur weil ein Mose gesagt hat, kommt mal mit mir 40 Jahre in die Wüste und dann kommen wir in ein Land, da fließt Honig und da fließt Milch aus dem Wasserhahn. Ja, also das macht auch gar keinen Sinn. Warum soll sich ein freier Ägypter einem Volk Sklaven anschließen und mit ihm ziehen? Die Freiheit und dann in die Wüste ins, wer weiß wohin. Und dieses Wort ist mir aufgefallen, habe ich überlegt, wie soll ich machen? Ich wollte mein Handy schnappen und mal bei Google fragen, war nicht dabei, aber die Bibel erklärt sich am besten alleine. Habe ich einfach nochmal angefangen, ich hatte ja 3 Tage Zeit, nochmal angefangen von vorne zu lesen, den ganzen Auszug, weil ich musste das rausfinden, warum sich so viele dem Volk angeschlossen haben. Und dann ist mir aufgefallen, immer beim nochmal Lesen, dass die Plagen auf Ägypten nicht eine Strafe Gottes für die Ägypter waren. Gott wollte damit nicht die Ägypter strafen. Er wollte sie wachrütteln. Warum? Guck mal, schon nach der 3. Plage hat Pharao gesagt, ihr könnt ziehen. Also alle wären happy. Warum müssen denn 10 Plagen kommen, wenn wir bei der 3. schon alle ihr Ziel erreicht haben? Und da ist mir richtig aufgefallen, dass bei jeder Plage hat Gott noch mehr Ägypter erreicht, die sich entschlossen haben, dem Volk Israel anzuschließen, sich zu diesem Mischvolk zu diesem Mischvolk zu werden, um mit Israel auszuwandern. Und müsst ihr euch mal vorstellen, nehmen wir mal eine Plage uns vor. Zum Beispiel die Plage der Finsternis. Klingt vielleicht am harmlosesten. Okay, 3 Tage war das Licht aus. Dann schlafe ich mal 3 Tage durch. Nicht so schlimme Plage. Nee, das war nicht so, wie wir uns das so mal denken. Mal 3 Tage kein Strom und es kam eine dichte Finsternis, also ich lese aus 2. Mose 10, Vers 22, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, 3 Tage lang, so dass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Ich weiß nicht, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie düster das war. Sie konnten noch nicht mal aufstehen. Aber alle Kinder, das ist mein Lieblingsteil in diesem Vers, aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Bei den Israeliten brannte das Licht. Alles, was die Ägypter sehen konnten von ihren Betten, wovon sie nicht aufstehen konnten, aber gerade noch so rausschauen konnten auf den Hügel in das Land Goshen, wo die Israeliten waren. Mensch, da brennt Licht. Die lesen ihre Comics mit Nachttischlampen oder Kerzchen, während wir hier im Finsternis sind. Und jetzt stell dir vor, du bist ein Ägypter und du siehst das. Du beobachtest das von der Ferne oder von Ägypten aus. Du kannst das so oder kannst das so betrachten. Du kannst sagen, Mensch, guck mal diese Juden wieder. Immer schaffen die es um die Runde. Überall, wo sie hinkommen, werden sie die besten Geschäftsleute und machen das immer. Immer diese Juden, diese Israelis. Und das kann deinen Hass, deinen Neid, dein Antisemitismus gegen dieses Volk nur noch schüren und aufbauen. Und du kannst ärgerlich sein. Mensch, wir sitzen hier im Dunkeln und die haben immer Licht. Wir essen Suppe mit Frösche bei der nächsten Plage und die essen Suppe ohne Frösche. Ich hoffe, es sind keine Franzosen dabei. Aber die andere Gruppe der Ägypter, es gab ja auch eine gewisse Gruppe, die hat das anders betrachtet. Und gesagt, Mensch, da ist Licht bei den Israeliten. Die essen tolle Suppen. Da gibt es kein Hagel auf ihr Vieh, auf sie, auf ihre Häuser. Da muss ein Segen drauf liegen auf diesem Volk. Ich will auch etwas abhaben von diesem Segen. Ich schließe mich mal lieber diesem Volk an. Nicht diesem Volk, dem Gott von diesem Volk. Und so haben sich bei jeder Plage immer mehr und mehr Ägypter hinzugefügt zu diesem Mischvolk und damit dem Volk Sklaven angeschlossen und sind mit ihnen ausgewandert. Stellt euch vor, die Nachbarn drumherum, als die sahen, wo sich jemand so entschlossen hat, Mensch, das bei denen ist Licht, da liegt Segen, das will ich auch haben. Ich glaube an diesen Gott, das ist der wahre Gott, nicht unser Pharao, der sich als Gott hinstellt. Ich ziehe mit ihnen morgen aus in die Wüste. Die Nachbarn, die dich gesehen haben, wie du da so dein Kamel voll ladest mit deinen ganzen Sachen, die du mitnehmen willst, und die haben wahrscheinlich dann auch die Ägypter gefragt, die da sich bereit gemacht haben für den Auszug aus Ägypten. Hey, wo geht's denn hin? Urlaub? Mallorca? Teneriffa? Wo geht's hin diesmal? Nee, wir ziehen mit den Israeliten, mit den Sklaven morgen aus. Das könnt ihr euch vorstellen, die haben gedacht, habt ihr es noch alle? Ist genau wie heute. Wenn du dich klar auf die Seite Israel stellst, dann gucken dich auch alle komisch an. Erzähl mal jemand, dass du morgen nach Israel reist. Sag mal, bist du lebensmüde? Was ich da alles schon gehört habe, wie verrückte Sachen. Das ist nicht mehr populär heute, sich auf die Seite Israels zu stellen oder nach Israel zu fliegen oder zu glauben, dass Israel noch Verheißungen ausstehen hat, die Gott verheißen hat in seinem Wort. Das ist nicht mehr populär. Leider auch in den Gemeinden. Leider auch in den meisten Gemeinden, über 80% der Gemeinden und Kirchen, sehen in dem heutigen Israel nur einen politischen Staat wie alle anderen. Weniger sogar als 20% sehen in dem heutigen modernen Israel das biblisch-prophetische Israel, wovon die Propheten gesprochen haben, dass sie eines Tages Gott sie wieder zurückführen wird aus allen Enden der Welt in das Land Israel oder das Land wiederherstellen, das Volk wiederherstellen und alles für diesen einen wunderbaren Tag. Das lesen wir in Sacharja 12, Vers 10. Und dann werdet ihr auf mich schauen, den ihr durchbohrt habt. Für diesen Vers geschieht all das, was in Israel heute passiert. Für diesen Vers, damit sich dieser Vers erfüllt, kommen so viele Juden jetzt zurück und jedes Jahr mehr und mehr zurück nach Israel, damit sich das erfüllt. Damit Jesus, wenn er auf dem Ölberg stehen wird, dass er nicht alleine dort steht. Ja, deswegen bringt er sie jetzt zurück. Damals hat er sie zurückgebracht beim ersten Exil, wo er uns aus Strafe nach Babylon geschickt hat. Aber damals mussten wir schon 70 Jahre danach zurückziehen nach Israel. Aus Babylon. Warum damals 70 Jahre? Damit wir alle dort sind, dass Jerusalem wieder herrscht, wieder aufbauen. Jerusalem war zerstört, die anderen Städte waren zerstört. Die Stadt Bethlehem wieder errichten. Und damit alles, also Israel wiederherstellen und alle zurück sind, warum? Damit wir dort sind, wenn Jesus zum ersten Mal kommt. So wie die Propheten es verheißen haben. Dass wenn er kommt, dass er in der Stadt Bethlehem geboren wird. Und wenn wir nicht schon 70 Jahre nach dem Exil zurückkämen aus Babylon und in Babylon geblieben wären, dann wäre Jesus vielleicht ein Babylonier. Aber das musste sich so erfüllen. Und auch da mochten die Nachbarvölker um Israel herum die Tatsache nicht, dass wir zurückgekommen sind. Jerusalem blieb zerstört, dort liegen, so wie wir es liegen gelassen haben. So fanden wir es wieder nach 70 Jahren, als wir zurückkamen. Alles, was wir machten, wir haben wieder die Steine einer auf den anderen gebaut. Genau wie vor 75 Jahren Israel ein verwüstetes Land war. Keiner hat Interesse gezeigt an dem Land Israel. Keiner wollte es. Es war ein Sumpfland, ein Wüstenland. Und Israel ist zurückgekommen. Der Staat Israel ist geboren an einem Tag, auch wie Jesaja verheißen hat, dass an einem Tag der Staat Israel geboren wird. Und seitdem wird Israel wiederhergestellt. 50% aller Juden sind momentan schon, leben heute schon wieder in Israel. Bei der Staatsgründung waren es nur 6%. Und so kommen sie ständig mehr. Und all das, was die Bibel verheißen hat, mit der Rückkehr der Juden, Wiederherstellung des Volkes und der Häuser, grün, die Wüste, die wieder grün wird, das geht alles in Erfüllung in unseren Tagen. Wir sind mittendrin, wir leben in prophetischen Tagen. Wofür, warum? Damit sich das alles erfüllt, was ihnen die Propheten verheißen haben. Und wenn das Jesus zurückkommen kann, und er wird warten, bis der kleine Benjamin auch kommt. Das heißt, Josef hat ja auch gewartet, nicht bis alle seine Brüder, sondern noch auch der Bruder, den er noch gar nicht kannte. Der Benjamin, das, was auf die zukünftigen Generationen hinweist. Und Jesus wartet auch, dass alle zurückkommen, wie die Bibel verheißen hat. Und dann wird Jesus wiederkommen, auf dem Ölberg stehen, und dann werdet ihr auf mich schauen, den ihr durchbohrt habt. Das sagt sogar Gott über sich. Das, in Israel ist das der unaussprechbare Name, Jahwe, sagt, dann werdet ihr auf mich, auf Jahwe schauen, den ihr durchbohrt habt. Und das kann nur geschehen, wenn sie alle zurück sind, wenn Israel wiederhergestellt ist, so wie Gott es verheißen hat. Wir leben in so spannenden Tagen. Und ich verstehe nicht, also wir lesen doch die gleiche Bibel, dass dort trotzdem noch so viele Gemeinden und Kirchen und Christen das nicht sehen oder nicht sehen wollen. Das passt nicht in ihr Glaubenskonzept. Das passt nicht in ihr Verständnis. Kann doch nicht sein, dass dieses böse Volk, das so hart gegen die armen Palästinenser ist, das die Palästinenser unterdrückt, Land geraubt hat und was man uns hier alles vorwirft, dass das noch Gott mit diesem Volk noch etwas vorhat. Auf alle Fälle. Und so zurück nach Ägypten. Dieses Volk, dieses Mischvolk hat sich Israel angeschlossen, obwohl sie Sklaven waren. Sie haben sich dem Volk Israel eigentlich nicht angeschlossen, weil die Sklaven so tolle Typen waren, weil sie alles richtig gemacht haben. Deswegen deine Freundschaft oder Liebe zu Israel ist auch nicht abhängig, weil wir so coole Typen oder tolle Typen oder toll oder lieb oder brav sind. Das darf nicht davon abhängig sein, hat ja nichts damit zu tun. Dieses Mischvolk, diese Ägypter haben sich dem Volk Sklaven angeschlossen, weil sie erkannt haben, dass der Gott Israel der wahre Gott ist. Und wenn dieser Gott einen Mose geschickt hat und ihn dazu befügt hat, beauftragt hat, dieses Volk in das gelobte Land zu bringen, dann wird dieser Gott das auch tun. Und das haben diese Ägypter geglaubt. Und deswegen waren sie bereit, sich dem Volk Israel anzuschließen. Und deswegen darf deine Liebe zu Israel, dein Beistehen zu Israel nicht abhängig sein von dem, wie wir uns benehmen. Hat gar nichts damit zu tun. Sondern wir lieben das, was Gott liebt. Und wenn Gott das verheißen hat damals und das auch in Erfüllung gebracht hat, er hat sie ins gelobte Land geführt. Obwohl sie, trotzdem sie auf dem Weg goldene Kälber angebetet haben, gemurrt haben ohne Ende, sich zu den Wassermelonen in Ägypten zurückgesehnt haben, Gott gar nicht wollten. Trotz all dem war er seiner Verheißung treu. Deswegen auch heute, auch wenn Israel heute ein gottloses Volk ist, ja, auch die orthodoxen Juden sind gottlose Menschen. Sie sind rabbinerfürchtig, aber weniger gottesfürchtig. Die fürchten mehr ihre Rabbiner. Israel ist ein gottloses Volk heute. Sie beten goldene Kälber an. Sie finden alles gut, was im Ausland ist und nicht ihr eigenes. Sie suchen ihre andere Religionen, Glauben, Esoterik, New Age, alles außerhalb von Israel. Nur das eigene, eigentliche, was sie haben in Israel, das ist für sie altmodisch, primitiv. Aber trotzdem, so wie damals in Ägypten, bleibt Gott treu zu seinem Volk. Und das können auch leider viele Christen nicht verstehen, wie Gott das weiterhin mit diesem Volk durchzieht. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott hat die Juden mit einer Decke vor die Augen geschlagen oder mit ihnen eine Blindheit gegeben. damit erst ihr den Weg zu Jesus findet. Hätten wir vor 2000 Jahren Jesus als unseren Erlöser anerkannt, wisst ihr was? Dann hätten wir ihn für uns behalten. Der wäre gar nicht hier nach Heuschelgein gekommen. Dann wäre er in euren Augen auch uninteressant für euch. Das wäre dann ein hoher Rabbiner für die Juden da hinten, aber uninteressant für euch. Nur weil wir vor 2000 Jahren Jesus, Gott uns eine Decke vor die Augen gehängt hat und Jesus nicht als Erlöser anerkannt haben, nur so geschah es, dass wir ihn rausgestoßen haben aus Israel und nur so konnte das Evangelium sich in die ganze Welt verbreiten. Das musste so geschehen, damit du hier heute Morgen sitzt. Ohne das wäre das nicht geschehen. Aber Gott hat ja auch gesagt, dass er eines Tages ihm diese Blindheit wieder wegnehmen wird. Und wenn jemand blind ist für Jesus, dann dürfen wir ihn nicht beschuldigen, dass er ihn nicht anerkennt. Wir dürfen die Juden nicht beschuldigen. Und wir kannst, so wie du einen blinden Mann nicht beschuldigen kannst, dass er den Baum nicht sieht und dagegen rennt. Weil er blind ist. Und wenn du blind für Jesus bist, dann siehst du ihn nicht. Dann können wir uns dusselig reden über das Evangelium. Und dann verstehen wir auch, warum sie Jesaja 53, wo es ganz deutlich über Jesus steht, warum sie das alle Kapitel in Jesaja lesen, aber das 53. Kapitel überspringen. Gibt's nicht. Gibt's schon in der Bibel, aber wird nicht gelesen. Und ich ging da so und einfach dieses Bild mit dem Mischvolk wurde mir so deutlich in der Wüste, im Sinai, damals. Und ich bin zwar hingegangen in die Wüste, um Gott zu sagen, das ist meine Berufung jetzt zu beenden, jetzt kann ich ja irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht hast du eine Berufung für mich in Honolulu oder Hawaii. Die Leute müssen ja auch ein bisschen was über Israel hören. Wollte ich da gerne hinfliegen. Aber ich kam gar nicht dazu klagen oder Gott das zu erzählen. Da hat Gott mir schon diese Erkenntnis gegeben über das Mischvolk und mir ganz klar gemacht, ich suche heute noch dieses Mischvolk unter den Nationen und habe dich berufen, die Christen wachzurütteln, damit die sehen, was ich in Israel tut, dass ich da was tut. Und einfach darauf hinweise, auf die vielen Verheißungen, die sie schon erfüllt haben. Und wenn die Hälfte der Verheißungen sich schon erfüllt haben, dann wird sich auch die zweite Hälfte erfüllen. Ein Vers zum Beispiel auch, also das ist einmal, dass ich das darauf hinweise, damit ihr das versteht. Aber zweitens, die Berufung geht noch weiter, euch aber auch eine Plattform zur Beteiligung zu bieten. Denn wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Ist schön, das alles zu verstehen. Okay, kann ich abhaken. Jetzt verstehe ich, was Jesaja hier gemeint hat. Ist alles schön und gut. Mein Leben geht weiter. Nein, Gott will dich beteiligen. Gott hat uns Juden auserwählt als sein Volk. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil er uns Liebe hat. Und nicht, weil wir besser sind. Sondern, weil er ein Werkzeug brauchte. Er hat uns, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Gott brauchte ein Werkzeug, um seine Botschaft in die ganze Welt zu verbreiten. Und dafür hat er dieses jüdische Volk auserwählt. Das ist alles, was uns zum Auserwählten von Gottes macht. Auserwählt aus einem Werkzeugkasten. Ja. Und Gott hat sich ausgerechnet den kleinen, winzigen Schraubenzieher Israel auserwählt. Wir hätten uns vielleicht einen großen Hammer oder eine riesen Säge ausgewählt, um die ganze Welt zu reparieren. Gott hat sich den kleinsten, schwierigsten, krummsten Schraubenzieher Israel. Du bist das geringste Volk aller Völker. Du bist ein Würmlein Jakob, so nennt Gott uns in der Bibel. Und ausgerechnet dieses Würmlein Jakob hat Gott auserwählt, um seine wichtigste Botschaft in die ganze Welt zu verbreiten. Und jetzt, wo es angekommen ist, wo du hinzugehörst zum Volk Israel, das heißt von dem Moment an, wo du dein Leben Jesus übergeben hast, gehörst du zum geistlichen Volk Israels. Wir gehören zusammen. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen. Die Juden in Israel, die noch nicht an Jesus glauben, sind das physische Volk Gottes, die noch blind sind. Aber irgendwann, Gott hat verheißen, wird er die Blindheit wegnehmen. Und dann werden sie auch den Messias erkennen, den sie damals zerstochen haben. Für uns wird er, für die Juden wird er zum ersten Mal kommen, für euch wird er wiederkommen oder für uns. Und weil ihr jetzt auch zum geistlichen Volk Gottes gehört, seid ihr auch von Gott auserwählt als Werkzeuge. Ihr dürft auch nicht meinen, dass Gott euch auserwählt hat, weil er euch lieber hat oder weil ihr besser seid, so wie er uns nicht lieber oder weil wir besser sind. Sondern Gott erwählt immer jemand aus, um den anderen zu segnen. Uns auserwählt, um euch zu segnen, und jetzt euch auserwählt, um uns zu segnen. Er gebraucht euch, damit das Evangelium bald auch zu uns kommt. Oder genau gesagt, damit ihr dafür sorgt, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Daraufhin werde ich nachher was sagen über diese Ölbäume in Israel. Wir haben im Garten jetzt sehen wir noch 8 Ölbäume stehen aus der Zeit Jesu. Das kann ich jetzt vielleicht einbauen. Da war ich nämlich jetzt gerade, wir hatten 2 Reisegruppen in Israel, Deutsche, die nach Israel gekommen sind, um sich Israel zu besichtigen. Und da sind wir zum Garten Gethsemane gegangen und wir haben uns 8 alte, 2000 Jahre alte Ölbäume angesehen. Und man googelt das mal rum, macht mal die Bilder auf von den Bäumen dort. Das ist sehr deutlich zu sehen, diese alten Stämme, 2,5 Meter breit, verkrustet. Man sieht ihnen die Älter an. Aber aus diesen alten, verkrusteten Stämmen kommen an den Seiten glatte Zweige, junge Zweige heraus. Das ist sehr deutlich zu sehen, dass diese Zweige nicht von dem Baum rausgewachsen sind, sondern dass sie hineingepfropft wurden. So wie Paulus in Römer 11 das beschreibt, dass die Christen, die Heiden aus den Nationen, die an Jesus glauben, sind hineingepfropft in den Ölbaum Israel. Und diese 8 Bäume im Garten Gethsemane in Jerusalem haben dafür sind eigentlich, Paulus hat sich ganz bewusst dieses Bild mit den Ölbäumen ausgesucht, um euch zu zeigen, ihr habt eine Aufgabe. Nicht nur, damit ihr meint, so schön, ich bin jetzt ein Ästlein, ein wilder Zweig im Ölbaum und so, dass ihr euch das schön vorstellen könnt. Nein, die waren damals botanisch viel besser drauf wahrscheinlich und wussten sofort, was er damit meint. Denn diese hineingepfropften Zweige sorgten dafür, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Diese Zweige haben dafür gesorgt, die ständig hineingepfropft wurden, damit der Saft da ständig weiterläuft und nicht stoppt. Natürlich aber haben sie auch den Saft von der Wurzel bekommen. Aber sie sorgten, also ohne der eine kann nicht ohne den anderen, aber haben dafür gesorgt, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Und so haben sie 2000 Jahre überlebt. Alle anderen Bäume, wo keine wilden Zweige hineingepfropft wurden, die sind alle ausgestorben, deren Wurzeln. Und so hat Paulus ein ganz klares Bild hier mit euch vermitteln wollen, dass ihr eine Aufgabe habt, das Volk Israel, die Wurzeln am Leben zu erhalten. Sonst kann Israel einpacken. Schaut mal, wir sind gerade mal 7,8 Millionen Juden in Israel. Nächstes Jahr wird die ganze Bevölkerung in Israel 10 Millionen haben, inklusive Araber und Nichtjuden. Aber 7,5 Millionen Juden in Israel, wir sind umzingelt von 400 Millionen arabischen, muslimischen Nachbarländern, die uns weiterhin alle vernichten wollen. Glaubt mir, da hilft doch die beste Luftwaffe nicht. Da hilft doch die beste Armee nicht. Und die Hightech, beste Technologie, die wir haben, hilft alles nicht, wenn Gott nicht eingreift. Und er greift ein, dank eurer Gebete für Israel. Das ist so wichtig. Das ist eure Aufgabe, für Israel zu beten, sich euch daran zu beteiligen. Gott hat euch auserwählt als Werkzeug. So wie er uns als Werkzeug, so seid ihr jetzt auch das geistliche Werkzeug. Es gibt den Bibelvers in Ezekiel 36, 35, da lesen wir, und das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden, nachdem es zuvor verwüstet dalag, vor den Augen aller, die vorübergingen. Wir haben eine Menge Zeugen, die bezeugt haben, wie verwüstet und versumpft das Land war vor 75 Jahren. Dann wird man sagen, dieses verwüstete Land ist wie der Garten Eden geworden. Und die Städte, die einst verödet, verwüstet und zerstört waren, sind nun befestigt und bewohnt. Da braucht ihr nur mal nach Israel zu reisen oder Bilder von Israel zu sehen. Überall stehen Kräne, überall wird gebaut. Es gibt einen Bauboom in Israel. Ich weiß, der Immobilienmarkt hier in Deutschland ist chaotisch momentan, aber in Deutschland floriert. In Israel floriert er. In Israel passieren Dinge, die man wirtschaftlich nicht verstehen kann. Wir hatten vor 2 Jahren einen Krieg mit Gaza, im Gazastreifen, und die haben aus Gaza ständig Raketen auf 2 jüdische Städte hauptsächlich geschossen, Ashdod und Ashkelon, nördlich von Gaza. Die haben ständig Raketen abbekommen. Und in dem folgenden Jahr, nach dem Krieg, in dem folgenden Jahr, ist die Bevölkerung in diesen beiden Städten in Israel am meisten gestiegen. Und die Werte der Häuser am meisten auch gestiegen, um 11% in einem Jahr. Frag mich nicht warum. Keine logische Erklärung. Aber wenn Gott gesagt hat, ich werde die verwüsteten Städte wieder aufbauen, was zerstört war, ist nun befestigt und bewohnt, dann geht das in Erfüllung. Und auch wenn ein paar Terroristen das verhindern wollen und Raketen auf uns schießen, Gott wandelt einen Fluch in einen Segen. Das sehen wir so oft in Israel. Israel, wir haben vor über 10 Jahren haben wir Gas gefunden im Mittelmeer. Und wann haben wir das gefunden? Genau zu der Zeit, mitten im arabischen Frühling, als er begonnen hat. Und wo ganz am Anfang die muslimische Brüderschaft an der Macht war in Ägypten. Und die war natürlich nicht interessiert, den Frieden mit Israel weiterzuführen. Sie wollten uns ganz klar signalisieren, wir werden keinen Frieden mit, solange sie an der Regierung waren, wir wollen keinen Frieden mit Israel. Das werden wir nicht weitermachen. Diesen Friedensabkommen akzeptieren wir nicht. Und während haben sie ständig so innerhalb der Zeitspanne von einem halben Jahr haben sie die Gaspipelines, die uns Gas lieferten von Ägypten, von Sinai, ständig in die Luft gesprengt. Und dann dauerte immer wieder ein paar Wochen, bis sie es repariert haben und so weiter. Es ging hin und her, Preise bei uns, Energiepreise gingen nach oben, wussten nicht, was wir machen sollen. 15 Mal haben die das in die Luft gesprengt. Und wir hatten dann immer kein Gas. Genau zu dieser Zeit plötzlich hat Gott uns gezeigt, wo es Gas gibt im Mittelmeer. Und jetzt brauchen wir das Gas nicht mehr aus Ägypten. Jetzt kaufen die Gas von uns. Jetzt liefern wir Gas nach Jordanien. Und vielleicht demnächst auch nach Deutschland. Ihr habt ja auch ein bisschen Gasprobleme hier. Ja, das wäre doch was. Also wenn jetzt Deutschland noch Gas von uns, wir verteidigen euch ja schon mit Raketenabwehrsystemen und dann noch. Ja, muss man sich mal vorstellen, vor 80 Jahren, wer hätte das geahnt, wer hätte das gedacht? Aber wie schnell Gott etwas drehen kann. Oder aus einem Fluch einen Segen machen kann. Und genau das geschieht in Israel. Gegen jeder Logik. Das ist enorm, was dort passiert. Die Wiederherstellung Israels ist überall sichtbar. Und das ist schön zu wissen, aber wie gesagt, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Also ihr seid Werkzeuge. Gott will dich gebrauchen als Beter für Israel. Und es gibt noch einen Vers. Jesaja 60, Vers 10. Da lesen wir, dass in den Endzeittagen bei der Wiederherstellung Israels, da werden Fremde Israels Mauern bauen. Nein, nein, keine Sorge. Ihr werdet nicht mit mir alle zurückfliegen nach Israel und klopf, 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 Mauern bauen. Nein, aber Jesaja hat vorausgesagt, Fremde werden Israels Mauern bauen. Und nicht deswegen, an diesem Vers habe ich erst im Nachhinein entdeckt, Gott hat mir die Berufung schon vorher gegeben, wie kann ich diese Christen, die das verstanden haben, irgendwie mitbeteiligen in Gottes Erfüllungen, zusätzlich zum Beten, zusätzlich zum Bäume pflanzen in der Wüste, das hat man ja auch sehr lange und viel gemacht, dass man Bäume gepflanzt hat in Israel und deswegen ist es auch schon viel in Israel bewaldet, aber in unseren Tagen geht das alles viel schneller vorwärts. Und deswegen haben wir auch eine Firma gegründet, das ist davon lebe ich, eine Plattform gegründet für Christen, sich an der Wiederherstellung, an dem Häuserbau in Israel zu beteiligen. Damit diese vielen Neueinwanderer, die nach Israel kommen, dass wir auch rechtzeitig fertige Häuser dort stehen haben, dass sie auch irgendwo wohnen können. Und das machen wir schon einige Jahre und das erfüllt den Vers Jesaja 60, Vers 10. Fremde werden deine Mauern bauen. Mehr darüber könnt ihr euch auf der Webseite mal ansehen von mir über ganeden.de. Und weil wir leben einfach in prophetischen Tagen. Und da sollte man nicht einfach drum drüber wegschauen und denken, okay, ist alles schön und gut. Nein, das hat was mit uns zu tun. Seit der Staatsgründung Israels vor 75 Jahren hat etwas begonnen. Haben immer mehr und mehr, also zusätzlich zu der Wiederherstellung Israels, Rückkehr der Juden, Grünwerden der Wüste. Auch hier in Deutschland und in der ganzen Welt haben Christen plötzlich erkannt, da geschieht was. Die Verheißungen über Israel haben angefangen, sich zu erfüllen. Und wir sind mittendrin. Natürlich will der Teufel das verhindern und will das zerstören. Mit Kriegen, mit Antisemitismus, mit jetzt, oder wenn er das nicht schafft, versucht er innerhalb des Volkes Stress zu machen. Die ganze Justizreform in Israel. Da gehen ständig Leute auf die Straße. Aber lasst uns, also legt mal beiseite, was eure Medien alles berichten. Das ist, und schaut, geht mal einfach mal einen Schritt zurück. Bottom line, was dort geschieht, es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das oberste Gericht, wer schon in Israel war und das mal besucht hat, ist komplett vom ersten Stein bis zum letzten Stein ein Freimaurergebäude. Das ganze Gebäude ist freimaurerisch. Dort kannst du bis in die 33. Loge hochgehen. Alles drinne führt dich, also hat Symbole der Freimaurer. Siehst du auf dem Dach auch die Pyramide, das Auge und alles, was die Freimaurer symbolisiert. Und wir lesen in Jesaja 5, Vers 20 etwas über die letzten Tage oder eine Warnung. Es geht hier, das Überschrift von diesem Abschnitt heißt Wehruf und Gerichtssprüche über Israel. Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Und das oberste Gericht ist genau das, was sie in den letzten 25 Jahren gemacht haben. Und die jetzige Regierung, die so als rechtsextrem verschrien wird, auch hier in Deutschland, überhaupt in der ganzen Welt, erlaubt mir das kurz mal zu korrigieren, diese rechtsextreme Regierung ist eine gottesfürchtige Regierung, die nach den nach Bibelwerten leben möchte. Eins der wichtigsten oder ersten Dinge, die sie reinbringen oder verändern wollen im Erziehungsbereich in Israel, ist, sie wollen wieder mehr Bibelunterricht in den Schulen lehren. Ich weiß nicht, ob eure rechtsextremen Parteien auch dafür kämpfen, aber das ist eine der Sachen, wofür unsere rechtsextreme Partei kämpft. Sie sind dafür, einfach biblische, religiöse Werte wieder reinzubringen ins Land, ins Volk. Und da stellen sich die Liberalen, die Extremliberalen, die Linken auf die Hinterbeine und kämpfen mit aller Kraft dagegen, so dass sie auf die Straße gehen und für Demokratie kämpfen, in Anführungsstrichen. Dabei akzeptieren diese Demonstranten nicht die demokratisch gewählte Regierung, weil das ihnen nicht schmeckt. Zu biblisch, zu göttlich, zu fromm. Und wie viele Vergewaltiger und Mörder wurden freigesprochen von diesem obersten Gericht? Wie viele Terroristen wurden freigesprochen oder bekamen Erleichterungen in Israel, weil das Parlament hat so beschlossen, aber das oberste Gericht hat gesagt, nein, die dürfen gute Bedingungen im Gefängnis haben oder alles. Ganz anders, also sie nennen das Licht Finsternis, das Gut böse und das Böse gut, das Bittere sauer, Süße sauer und umgekehrt. Genau so, wie wovor Jesaja gewarnt hat. Ein anderer Vers, also die Bibel ist voll, lest mal wieder die Propheten. Ich hoffe, das tut ihr. Jesaja 31, Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Heidenvölker. Also, das ist jetzt ein klares Wort für euch. Hört das Wort des Herrn, ihr Heidenvölker, und verkündigt es auf den fernen Inseln und sprecht. Der Herr zerstreut, der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Genau das geschieht in Israel, genau das macht Gott. Und einer meiner Lieblingsverheißungen über Israel ist Jeremia 31, Vers 35. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und jetzt kommt das Wichtige. Wenn, diese Zwischenworte sind immer sehr entscheidend, wenn diese Ordnungen, also Licht bei Tag, Mond, Sterne, das Regen des Meeres, wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, erst wenn, spricht der Herr, erst dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Also, ich habe die Sonne heute gesehen, den Mond in der Nacht, das Meer letzte Woche, die Wellen im Meer. Also diese Ordnungen existieren noch. Und deswegen ist Israel weiterhin Gottes Volk. Und in Römer 11, Vers 1 sagt Paulus das mehr als deutlich. Hat Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Dieser Gedanke sei ferne. Und wie viele Jahre hat die Kirche das gelehrt? Wie viele Jahre hat die Kirche was ganz komplett Gegenteil gelehrt von dem, was Gott gesagt hat? Gott ist weiterhin mit seinem Volk, ob es der Welt passt oder nicht. Ob es der Welt schmeckt oder nicht. Und seit 75 Jahren, dieses wüste Land ist zu einem Paradies geworden. Zu einer Start-up-Nation. Wir haben Satelliten in den Weltall geschickt. Wie viele Erfindungen kommen aus Israel? Ihr alle habt Handys hier. Alle, viele von Geräte, sie wurden in Israel erfunden. Allein aus Israel kommen 10 Nobelpreisträger in den letzten 75 Jahren. In der Wüstenstadt Beersheba in Israel bei der Staatsgründung Israels standen da nur ein paar Beduinenzelte und Ruinen von früher. Heute ist das eine Stadt mit 300.000 Einwohnern geworden. Mit einer der besten Universitäten, wo sie von der ganzen Welt herkommen und dort studieren. Müsst ihr euch vorstellen, vor 75 Jahren war das reine, kahle Wüste. Aber wenn Gott es geheißen hat, das geht in Erfüllung, dieses verwüstete Land wird wieder fruchtbar und wird bewohnt und bebaut, dann geschieht das. Und der beste Beweis, dass die Bibel recht hat, ist Israel. Und wenn die Bibel beweist, wenn Israel beweist, dass die Bibel recht hat, dann ist Israel auch der Beweis, dass es einen Gott gibt. Jetzt versteht ihr, warum der Teufel ständig versucht, dieses Israel zu vernichten, diesen Beweis kaputt zu machen, weil wir mit unserer Existenz, mit dem, was wir machen, beweisen der ganzen Welt und von Jahr zu Jahr mehr und mehr und stärker wird das Beweis, dass es einen Gott gibt. Und jetzt haben wir doch sogar eine Regierung, die religiös ist und die Bibel treu sein möchte. Und da regt sich nicht nur die Linken in Israel auf, auch die ganze Welt. Laut National Geographic, nur in Israel, so sagt National Geographic, nur in Israel geht die Wüste zurück. Wer hätte das gedacht, dass nur drei Jahre nach dem Holocaust es wieder einen jüdischen Staat geben wird? Nur 3 Jahre, nachdem sie alle meinten, jetzt ist es aus mit dem jüdischen Volk. 3 Jahre ist nicht lange, ist nicht viel. Plötzlich wurde der jüdische Staat geboren. Wer hätte das gedacht? Dass eine Sprache, die 2000 Jahre von keinem gesprochen wurde, ausgestorben war, plötzlich wieder von einem ganzen Volk Hebräisch gesprochen wird. Das ist kein Zufall. Das passiert nicht nur mal so zufällig. Hier sehen wir ganz klar Gottes Wirken, Gottes Erfüllen von den Verheißungen. Israel ist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Wer hätte das gedacht, nur 3 Jahre nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es wieder einen jüdischen Staat geben wird. Gegen jede Logik und gegen jede Politik ist das geschehen, was geschehen ist mit Israel. Wisst ihr was? Warum? Weil unser Gott nicht politisch korrekt ist. Ihr habt richtig gehört. Unser Gott ist nicht politisch korrekt. Unser Gott ist biblisch korrekt. Er bleibt seinem Wort treu, auch wenn das unseren Politikern nicht schmeckt, nicht in unsere Logik passt oder in unsere Lehre. Gott bleibt seinem Wort treu. Er ist derselbe gestern, heute und morgen. Und wenn er verheißen hat, ich werde euch zurückbringen, der euch zerstreut hat, würde ich euch wieder zurückbringen. Und ihr werdet Israel wiederherstellen und das Land bebauen, dann geht das in Erfüllung. So wie Gott es verheißen hat, ohne eine kleinste Veränderung. So, mit Abschluss möchte ich nur kurz noch erwähnen, wir leben, also in Israel feiern wir gerade gestern und heute Rosh Hashanah, das ist Neujahr. Das ist aber ein jüdisches Fest und kein biblisches Fest. Und zwar in Rosh Hashanah ist eigentlich, was dort biblisch gefeiert werden muss, ist das Fest des Gedächtnisses an den Posaunenschall. Wer sich in der Bibel nicht so auskennt, mag komisch klingen. Was für ein Fest. Wir müssen uns daran gedenken, wie eine Posaune schallt oder klingt. Macht erstmal keinen Sinn. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum viele Rabbiner dieses Fest ein bisschen umgewandelt haben in ein anderes Fest. Sie wussten nicht ganz genau, was sie damit anfangen sollen. Nur als Hintergrundwissen ist wichtig zu wissen, in Kolosser 2, Vers 16 und 17 steht, dass all diese biblischen Feiertage und Schabbat und alle diese biblischen Festtage, die wir in 3. Mose 23 reihenfolgemäßig nachlesen können, dass sie nur ein Schatten der Dinge sind, wovon aber Jesus Christus das Wesentliche ist. Das heißt, was Paulus hier den Kolossern sagt, dass all diese biblischen Festtage, die ich euch gegeben habe, sind nur ein Schatten. Also nur eine Vorbereitung auf Jesus Christus. Gott wollte uns damit vorbereiten. Ich gebe euch ein Beispiel. Pessach hat Gott uns gegeben, den Auszug aus Ägypten. Da feiern wir nicht nur, hurra, jetzt sind wir endlich freie Leute, jetzt können wir machen, was wir wollen. Wir wurden befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei. Ein Bild, wir wurden frei von der Sklaverei zu den Sünden. Wir sind nicht mehr versklavt zu den Sünden. Und was hat uns aus der Sklaverei der Sünden befreit? Das Blut von einem unbefleckten Lamm, das an unserer Türpfosten in Ägypten war. Ein Bild, ein Hinweis, ein Schatten, wie Paulus in Kolosser erklärt, ein Schatten auf das, was sich einmal erfüllen wird durch Jesus Christus. Und so, das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, so können wir alle Festtage ganz klar erklären, wie sie als Schatten gefeiert wurden und sich erfüllt haben durch Jesus Christus. Alle Feste, inklusive Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Neujahr, nur das haben die Rabbiner ein bisschen verändert. In den 5 Büchern Mose, was die Rabbiner am allerheiligsten finden in der Bibel, diese 5 Bücher Mose, die Tora, steht sogar, euer erster Monat im Jahr soll der Monat Nisan, das ist der jüdische Monat Nisan sein. Das ist der erste Monat. Der jetzige Monat, wir sind jetzt im 7. Monat des jüdischen Jahres. Wir feiern Neujahr mitten im Jahr. Stellt euch vor, ihr feiert Neujahr im Juli. Ja. Und die einzige Erklärung, die ich gefunden habe oder finden konnte, warum die Rabbiner im Mittelalter dieses Neujahr 7 Monate versetzt haben, war, oder sie wussten nicht, was sie damit anfangen sollen mit dem Fest, weil da steht nicht viel in der Bibel drin, außer man soll gedenken, wie eine Posaune, wie ein Schofarhorn klingt. Oder sie wurden zu oft darauf hingewiesen, dass es sich eigentlich hier über ein neutestamentliches Fest handelt. Denn wir wissen alle, was wir hören werden, bevor Jesus wiederkommen wird. Die Posaune Gottes, die Engel Gottes werden das Wiederkommen Jesu ankündigen mit seiner Posaune. Und wenn du aber nicht weißt, wie die Posaune klingt, wie sich das anhört, dann okay, dann hörst du eben lautes Geräusch, du weißt nicht, wer angekündigt wird. Früher, immer wenn ein König zurückkam in eine Stadt, wurde er vorher angekündigt mit einem gewissen Posaunenklang und alle wussten Bescheid, haben die Stadt geschmückt, haben sich geschmückt, haben ihn empfangen, königlich empfangen. Aber wenn du nicht weißt, was da jetzt angekündigt wird, also und jeder Klang und jede Posaune hatte verschiedene Bedeutungen. Im Krieg, Angriff, Rückzug, gab es immer verschiedene. Und wenn du das nicht kennst,
dann hörst du die Posaune und weißt nicht Bescheid. Und deswegen, die Rabbiner wissen ja nicht, die lesen das ja nicht in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, wo steht, dass die Engel, die Posaune Gottes schallen wird, bevor Jesus wiederkommen wird. Aber für uns Christen, die wir das als Alt- und Neutestament als ein Wort Gottes verstehen, wir wissen, wie man dieses Fest feiert und warum man daran gedenken soll, damit wir den Posaunenklang kennenlernen und wissen, wie sich das anhört, wenn Jesus angekündigt wird. Jesus hat gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Und die Rabbiner haben das einfach deswegen. Ich gehe davon aus, dass das der Grund war, weil genauso, warum sie auch Jesaja 53 rausgenommen haben, hat zu sehr auf Jesus hingewiesen. Zu sehr könnte er auf Jesus hinweisen. Und dieses Fest auch. Dann machen wir mal schnell ein anderes Fest. Heute kennt in Israel keiner mehr den eigentlichen Ursprung, biblischen Ursprung von diesem Fest und denken es wirklich Neujahr. Obwohl in der Bibel das klipp und klar deutlich steht. Ich habe viel in meinem Buch darüber geschrieben, aber habe ich jetzt nicht mit dabei. Könnt ihr euch beim nächsten Mal oder könnt ihr euch irgendwo bestellen. Die ganzen Festtage, wie man sie mit Jesus verstehen kann. Also die religiöse Leiterschaft im Judentum hat etwas nicht verstanden oder etwas gesehen und einfach Veränderungen gemacht. Anstelle sich anzupassen, haben sie das Wort Gottes zu ihren Vorstellungen angepasst. Und deswegen hat Jesus auch uns gewarnt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und genau dasselbe geschieht auch leider heute in vielen Kirchen und Gemeinden. Irgendwas versteht man nicht, also die Leiterschaft, und irgendwas verstehen sie nicht oder irgendwas passt nicht. Und suchen dann krampfhaft Verse, um was zu drehen, so wie es ihnen am besten passt, anstelle sich anzupassen, machen sie genau das Gegenteil. Es gibt also heute das Christentum und es gibt auch die christliche Kultur. Das ist nicht dasselbe. Und ich glaube, so wie damals die Pharisäer, die Sadduzäer, aus dem feinen Glauben an Gott, aus dem Judentum, eine Religion gemacht haben, mit Gesetzen ohne Ende, die dann für das Wesentliche, die Liebe für den Nächsten und all das übersehen haben, die ärgerlich wurden auf Jesus, der jemand am Samstag geheilt hat, anstelle die Heilung zu sehen, das Positive, das Wunder Gottes, um Gott zu loben, haben sie nur gesehen, Mensch, der hat ein Gesetz gebrochen. Mensch, hat das weg, raus, verboten. Das ist Religion. Und leider, ich mache jetzt diesen Dienst schon über 20 Jahre. Ich bin über 4000 Vorträge, ich war in tausenden von verschiedenen Gemeinden. Ich habe eine Sensibilität bekommen für Gemeinden. Hier in Deutschland, aber auch in Israel. Und ich sehe, wie immer mehr und mehr die Gemeinden religiös werden, gesetzlich werden. Sie nennen das nicht so. Sie nennen das Regeln, das ist so Regel bei uns. Bei uns ist es üblich so, das ist üblich. Und wenn du da ein bisschen raustanzt, dann die sagen dir das auch nicht. Die brauchen dich nur anzugucken, du verstehst schon. In Israel, wir machen das noch brutaler, wir zucken dann. Das ist so, dann wissen die ganz Bescheid, dass du was nicht okay, nicht richtig gemacht hast. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wenn weniger als 20% der Kirchen und Gemeinden das moderne Israel nicht als das biblisch-prophetische Israel verstehen, weil es nicht gelehrt wird, passt überhaupt nicht rein. Weil ich höre das von so vielen Pastoren, die sagen mir, jetzt seitdem viele Flüchtlinge hingekommen sind und Moslems oder Ex-Moslems, Iraner oder so, die irgendwie es doch in die Kirche gefunden haben, laden mich lieber nicht ein, ich könnte ja zu extrem oder was gegen die Moslems sagen oder wir wollen doch keinen verärgern. Wow, wenn Jesus ständig Rücksicht genommen hätte, um keinen zu verärgern, dann hätte er nicht das predigen können, was er gepredigt hat. Aber wenn du wachgerüttelt werden möchtest, oder dann ärgert es eben nun mal ein bisschen, aber ist doch auch okay, sich mal korrigieren zu lassen. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen wieder mal eine neue Reformation. Wir haben uns so an ein gewisses Schema gewöhnt, Kirche und Gemeinde und alles so, das ist Regel bei uns so. Stellt euch vor, wie alle Gemeinden, es gäbe nicht diese vielen verschiedenen Denominationen unter den christlichen Gemeinden. Es gäbe nicht Baptisten, Pfingstler, Brüdergemeinden, Pfingstgemeinden. Die würden sich nicht alle so nennen, sondern es gäbe eine Gemeinde Jesu. Ist okay, wenn die eine Gemeinde das ein bisschen mehr betont oder die andere das ein bisschen mehr betont. Ist ja okay, wir sind nicht alle gleich. Die anderen sind ein bisschen ruhiger, die anderen hüpfen mehr, ist alles gut. Zusammen sind wir ein tolles Orchester. Auch in einem Orchester, es würde nicht so toll klingen, wenn alle nur Trompete blasen würden. Aber einer ist laut, einer ist lang, eine, hohe Töne, niedrige Töne, alles gut. Solange der Dirigent Jesus ist. Alles andere ist egal. Aber wir hätten viel mehr Einfluss, viel mehr Kraft in der Welt. Wir werden viel mehr ein Zeugnis, wenn wir uns alle die Gemeinde Jesu oder Nachfolger Jesu nennen würden. Und nicht, ich bin Baptist, ich bin Pfingstler. Schön, kann es ja sein. Ich bin auch getauft. Ich glaube auch an die Geistesgaben. Alles gut. Aber automatisch schließt du damit so viele andere Christen aus. Die fühlen sich dann unwohl bei dir und kommen nicht. Und dann gibt's verschiedene Lager, verschiedene Parteien unter den Christen. Und anstelle uns zu vereinen, zusammen ist man immer stärker. Und ich beobachte das immer mehr und mehr und ich finde das so traurig. Wir haben so viel Power. Und diese vielen Regeln, neuen Regeln in den Gemeinden, hier ist es üblich so, nein, Israel passt nicht in unseren Gottesdienst. Das höre ich von so vielen Gemeindeleitern. Israel passt nicht in unseren Gottesdienst. Mehr Hallo. Hast du mal gezählt, wie viel Israel in der Bibel steht? Ja, aber Politik und die, was die da alles machen und so weiter. Wir wollen ja auch die Leute nicht verärgern und die politische Meinungen. Hey, oder du leitest eine Gemeinde oder du passt dich an. Und ich finde das so mutig und so toll, dass ihr euch nicht scheut, einen Prediger aus Israel einzuladen. Das macht heute nicht mehr jeder Pastor, weil sie Angst haben vor das, was die Gemeinde dann sagt. Ich war in einer Kirche. Alle waren begeistert, ich habe tolle Briefe bekommen nachher, Feedback von der neuen Botschaft über Israel. Zum ersten Mal haben die das gehört. Einer hat sich beschwert. Ja, aber der Herr Schneider hat ja nichts gesagt über das Leid der Palästinenser. Hätte er auch was erwähnen können. Sorry, Mensch, das steht überall in der Zeitung. Ich bin Israeli, erstens verteidige und erkläre ich mein Volk. Für die Palästinenser, es gibt palästinensische Sprecher, steht überall in der Zeitung, sorry. Aber wegen dieser einen Beschwerde hat er mich nicht mehr eingeladen. Alle anderen waren begeistert. Und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Wir können sehr schnell uns in diese Regeln einleben, ohne es zu merken. Wir Menschen haben auch immer diesen Drang, wir brauchen Sicherheiten. Es zieht uns immer irgendwie in Religiosität. Wir müssen immer uns wieder irgendwie freiketten von Routine, von Regeln. Damit wir wirklich frei sind. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Nicht gesagt, folge der Gemeindenregeln nach. Gemeinde ist gut. Ich predige nicht gegen Gemeinde. Ist wichtig. Ich gehe auch in eine Gemeinde. Aber letztendlich die Nachfolge ist Jesus nachfolgen. Und ehrlich gesagt, wenn du das wirklich hautnah und hautgenau machst, Jesus nachfolgst, dann werden auch manche Leute in der Gemeinde nicht so ganz zufrieden sein mit dir. Und deswegen machen wir das oft nicht. Weil wir wollen ja keinen verärgern. Wir wollen ja unseren guten, frommen Namen behalten in der Gemeinde. Mensch, lass uns befreit sein von diesem Denken. Jesus hat, alles was Jesus gemacht hat, das hat wen hat das am meisten geärgert? Die religiösen Leute. Weil Jesus war nicht religiös. Jesus hat gesagt, folget mir nach, nicht folge der Gemeinde. Im Matthäus-Evangelium lesen wir von 34 persönlichen Begegnungen zwischen Jesus und den Menschen. Heilungen, wo Jesus jemand anspricht, begegnet. 34 persönliche Begegnungen mit einzelnen Menschen. Nur eine einzige in einem Gotteshaus, wo ein Menschen trifft oder heilt im Gotteshaus, im Tempel oder in der Synagoge. Im Markus-Evangelium finden wir 26 persönliche Begegnungen draußen mit Menschen, zwischen Jesus und verschiedenen Menschen. Und 2 in einem Gotteshaus. Meine Güte, die Woche hat 168 Stunden. Meint ihr wirklich, dass diese 2 Stunden oder 1,5 Stunden am Sonntag, damit ist alles aus? Da gibt's doch noch viel mehr. Die Erlebnisse mit Jesus, die geschehen draußen. Hier tanken wir auf. Hier hören wir eine Botschaft. Aber das Leben mit Jesus, die geistlichen Erlebnisse, die Überwindungen, die Zeugnisse, das geschieht alles draußen. Die Begegnungen mit Jesus, die geschehen draußen. Nicht nur hier beim Lobpreis. Wollen wir wirklich behaupten, dass diese 2 Stunden in der Kirche für Gott wichtiger sind als die 166 bei restlichen Stunden? Deswegen ist es wichtig, das geistliche Leben mit Jesus neu aufzubauen, zu pflegen, diese tägliche Morgensandacht, ständig diese intime Zeit, damit wir seine Stimmen erkennen, wenn er kommt. Damit wir nicht es verpassen, all das, was jetzt mit Israel, in Bezug auf Israel in der Welt geschieht. Wenn ihr auf die Medien hört, dann hat Israel keine Überlebenschancen. Dann könnt ihr auch nicht verstehen, was in Israel passiert. Wenn ihr aber in der Bibel lest und Gott ständig fragt, was ist hiermit gemeint? Wie soll ich hiermit umgehen? Was soll ich tun? Dann wird er dir ganz genau sagen, er wird zu dir sprechen. Wir haben eine ganz persönliche Beziehung mit dem Herrn. Und dann können wir ihm nachfolgen. Und dann wird es auch sein, also meine Schafe hören meine Stimme. Aber du kannst die Stimme nur hören, wenn du die Stimme kennst. Und dann lieben wir das, was Jesus liebt. Und wenn Gott Israel, sein Volk, lieb hat, dann haben wir es auch lieb. Wir können nur das, ich verstehe das immer nicht, wie kann ein Christ gegen Israel sein oder Israel nicht lieb haben, wo Gott überall in der Bibel in seinem Wort sagt, dass er dieses Volk lieb hat und auserwählt hat. Und noch so viel Tolles vor mit ihnen hat. Und die Christen, so viele Christen finden keine Liebe für Israel. Und eigentlich haben wir doch denselben Geist. Dann sollen wir das lieben, was Gott liebt, und das nicht lieben, was Gott nicht liebt. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass die Kirche so viele Jahre die Ersatztheologie gepredigt hat. Du wisst ja, was damit gemeint ist. Die Gemeinde, die Kirche hat Israel ausgewechselt. Und das ist genau das, was Paulus in Römer 11 erklärt, dass, oder gegen die hineingepfropften Zweige, oder sie warnt, meint nicht, dass ihr jetzt erhobener seid und die anderen verachtet. Denn genauso, wie ich euch eingepfropft habe, kann ich euch auch wieder rausreißen. Er warnt davor. Und genau das hat die Kirche so viele Jahre gemacht. Aber jetzt geschieht was in Israel. Wenn du es sehen willst, dann siehst du es, verstehst es und schließt dich diesem Mischvolk an. Aber es ist deine Wahl, ob du auf die Seite der Ägypter dich stellst, die gesagt haben, Mensch, guck mal, diese Israeliten, diese Juden, immer die und da, was hier. Oder du stellst dich auf die Seite der Ägypter, die gesagt haben, da liegt ein Segen Gottes auf diesem Volk. Gott ist am Wirken mit diesem Volk, auch wenn sie dumme Sachen machen. Ich schließe mich doch diesem Volk an. Das ist deine Entscheidung. Oder du bist dabei oder du bist nicht dabei. Und Jesus hat gesagt, wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. Und es gibt noch viel zu berichten über Israel, aber ich mache jetzt mal hier Schluss. Den Rest könnt ihr euch mal auf meiner Webseite ansehen. Bestellt euch meinen Newsletter. Ich verschicke so alle 2 Wochen ungefähr, 2-3 Wochen mal einen Newsletter in Bezug auf Israel, wie wir die heutige Situation in Israel mit den Propheten vergleichen können, wo wir, auf welcher Seite wir uns befinden und geistliche Worte hier und da. Kannst du das gerne machen, geh einfach auf meine Webseite doronschneider.de und dann kannst du dich dort anmelden, kannst sehen, wo ich noch alles Termine habe und dann komme ich auch mal gerne in deine Gemeinde und wo immer es offene Türen gibt für Israel, weil die Zeit ist nicht mehr lange. Die Hälfte der Juden sind schon zurück. Das hat 75 Jahre gedauert. Die zweite Hälfte wird viel schneller gehen. Es geht alles heute in der Welt immer schneller, mit größeren Sprüngen voraus. Und da kannst du dich natürlich auch beteiligen. Fremde werden Israels Mauern bauen. Und wenn du darüber mehr wissen willst, kannst du uns auch dann nachher ansprechen. Auf alle Fälle, nimm diesen Gedanken mit. Lass dich wachgerüttelt sein heute. Gott, was Gott mit Israel tut, das ist das, was die Propheten verheißen haben in seinem Wort. Es geht heute wortwörtlich in Erfüllung. Und wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, sagt Paulus, das heißt, wenn alle Juden, wenn alle Heiden dann zum Glauben gekommen sind, alle die, die bestimmt sind für den Glauben, es werden nicht einmal alle glauben an Jesus, aber wenn das Maß voll ist, Gott weiß nicht, wann es so voll ist, wenn es soweit ist, dann wird Gott den Juden die Decke wegziehen und dann werden sie auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Und ich glaube, dieser Tag dauert nicht mehr lange. Denn was davor noch kommen muss, Jerusalem muss noch zum Laststein der Welt werden und ist schon ziemlich zum Laststein der Welt geworden. So sehr, dass die Welt Israel wegheben möchte. Es gibt so viele auf der Welt, die sich dieses Volk wegwünschen. Aber es wird noch dazu kommen, aber das wird alles nur zu dem glücklichen Ereignis führen. Und habt keine Angst vor den Endzeittagen. Ich denke, was danach kommt. Ohne diese Endzeittagen, wie bei einer schwangeren Frau, ohne die Wehen, kann das freudige Ereignis nicht kommen. Also wenn ihr an Endzeit denkt, was alles noch auf Israel, auf euch zukommt, dann sind ja so viele erschreckt und Hilfe und schrecklich. Oh, muss ich das alles durchmachen und so weiter. Macht das durch, weil danach kommt das freudige Ereignis. Nach den Wehen. Und darauf freuen wir uns alle. Amen. Jesus kommt bald wieder. Gottes Segen.